Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.
Wie genau wird im Fußball verglichen? Gibt es Grenzen des Vergleichens im Fußball? Hat sich das Vergleichen im Scouting verändert? Um diese Fragen geht es unter anderem im Gespräch zwischen Finn Holsing, Leiter der Akademinia, dem Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld und dem Soziologen und SFB 1288-Mitglied Professor Dr. Tobias Veron. Zum Gespräch ist auch ein Video entstanden, das auf dem SFB 1288 YouTube-Kanal abrufbar ist. Das Vergleichen. Wissenschaft trifft Fußball, Fußball trifft Wissenschaft.
Wie schulen Sie das durch Vergleich beispielsweise mit anderen Sportarten? Wie kommt man eigentlich auf den Punkt, dass man da Parallelen sieht?
Diese Grundannahme von, da hat jemand Ballgefühl oder da ist jemand ein Bewegungstalent. Auch das ist ja wieder ein gewisser Art von Vergleich.
Mein Name ist Tobias Veron, ich bin Professor für Soziologische Theorie an der Universität Bielefeld und beschäftige mich in meiner Forschung mit dem Vergleichen von Vergleichspraktiken.
Mein Name ist Finn Holsing, ich bin Leiter der Akademinia des DSC Arminia Bielefeld. Egal ob bei Spielen oder bei Spiellernen, Vergleichen begegnet uns jeden Tag im Alltag.
In unserer Forschung interessieren wir uns auch für Sport, weil dort schon unmittelbar beim Beobachten von Wettkämpfen, aber auch beim Herstellen von Statistiken, bei der erzählerischen Beobachtung von Wettkämpfen, das Vergleichen eine Rolle spielt. Wir kommen ja aus der Universität, beschäftigen uns sozusagen professionell mit dem Vergleichen, aber quasi aus der Vogelperspektive, also immer mit der Idee, dass da draußen in der Welt verglichen wird, ob es jetzt Rankings von Universitäten sind oder das Vergleichen in der Literatur oder eben auch im Sport. Und die Idee ist, sich diese vielfältigen Formen anzuschauen und zu sehen, was bedeutet das Vergleichen eigentlich für Leute, die sozusagen sich in der Praxis bewähren müssen, ja, die verantwortliche Jobs haben sozusagen, wie sie jetzt auch, an denen sozusagen immer wieder neu oder jeden Tag notwendig wird, zu vergleichen, indem man immer wieder neu gucken muss, was vergleiche ich eigentlich womit. Ja, also der Fokus liegt sozusagen auf allem Möglichen, aber dann immer mit eben einer Konzentration darauf, wie verglichen wird. Und das war jetzt die Idee dafür, auch dieses Gespräch zu initiieren, zu schauen, wie ist es in der Nachwuchsförderung der Arminia, wie vergleichen Sie, wo kommt das Vergleichen rein in Ihrem Alltag?
Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch, weil für uns ist das natürlich auch sehr interessant. Zum einen vielleicht so ein bisschen mehr aus der Wissenschaft, aus der Theorie kommt, weil das, was wir in der Praxis jeden Tag machen, wir sind ja eigentlich alles Fußballer, Trainer oder eher Leute, die aus der Praxis dann kommen. Und wir haben natürlich viele Berührungspunkte mit dem Vergleichen, egal ob Spielleher sind, ob Spiele sind, wo wir ja zig Vergleiche jeden Tag eigentlich anstellen. Und deswegen ist für uns natürlich auch interessant, vielleicht mal so ein bisschen von anderen Seiten das zu beleuchten, was kann man vielleicht überhaupt machen, worauf läuft das hinaus und machen wir das eigentlich alles richtig oder gibt es überhaupt ein richtig oder falsch vielleicht auch, und das ist für uns natürlich auch sehr spannend und sehr interessant. Und
eigentlich ist unsere Idee zunächst mal, dass es für uns, aber dann eben auch für die Praxis selbst interessant sein kann, sich ein bisschen zu reflektieren. Also was macht man da eigentlich? Und manchmal führt es vielleicht auch zu Konsequenzen, dass man es anders macht. Aber das ist eigentlich nicht das primäre oder direkte Ziel sozusagen.
Finde ich allein schon interessant, weil das Thema Vergleichen, ich wüsste jetzt nicht aus meinem Umfeld, aus anderen Nachwuchsleistungszentren, wo dieses Thema Vergleichen überhaupt außer im operativen Geschäft mal genauer beleuchtet worden ist.
Vergleichen im Alltag.
Also wenn Sie jetzt mal so an Ihre alltägliche Arbeit denken und insbesondere darin, Sie beschäftigen sich ja viel mit Nachwuchsspielern auf unterschiedlichen Altersstufen. Wo kommt da aus Ihrer Perspektive das Vergleichen vor?
Also es fängt natürlich ganz schlicht und einfach an, indem man Spieler ja irgendwo bewertet. Und das ist ja auch größtenteils unser Job hier. Wir schauen, wie gut können wir Jugendliche bei uns entwickeln. Und man vergleicht natürlich immer irgendwo ja, mit anderen Spielern auf den gleichen Positionen beispielsweise. Was kann der Mittelfeldspieler einer U13-Mannschaft, was vielleicht der U12-Spieler noch nicht kann? Also man vergleicht immer Leistungen, man vergleicht immer Entwicklungssteps, sag ich mal, miteinander innerhalb der eigenen Altersklasse, innerhalb von Positionsgruppen, innerhalb von der gesamten Akademie ja bei uns und versucht natürlich schon immer so ein bisschen rauszufinden, ja, wo muss man vielleicht nochmal ansetzen, wo steht der Spieler im Vergleich zum anderen, wo hat der vielleicht Defizite, wo hat er vielleicht Optimierungsbedarf, wo hat er aber auch Stärken gegenüber anderen in der Altersklasse oder seiner Positionsgruppe, um dann wieder daraus möglicherweise neue Trainingspläne, neue Trainingsziele auch abzuleiten.
Und da unterscheiden Sie zunächst mal auch alle mit allen oder muss man sich das von Anfang an als eine starke Aufteilung auch in Spielpositionen oder zumindest bestimmte ja, Funktionen innerhalb des Teams vorstellen?
Genau, also diese Positionsspezialisierung, wie wir es nennen, die nimmt natürlich, je älter die Kinder, die Jungs werden bei uns, nimmt die zu. Das heißt, in der U11 zum Beispiel, in der U12 spielen die Jungs eigentlich noch auf verschiedenen Positionen, möglichst breit ausbilden, wo noch nicht genau klar ist, ist da mal ein rechter Mittelfeldspieler oder vielleicht doch ein Innenverteidiger. Da sollen die Jungs relativ viel lernen und je älter die Jungs werden, desto mehr geht es in die Positionsspezialisierung rein und dann vergleichen wir natürlich schon so mit U13, 14, 15 und je älter sie werden, U16, 17 natürlich eher in den Positionsgruppen.
Mhm. Also das nimmt zu, je älter die Nachwuchsspieler werden. Genau.
Leistung und Leistungsentwicklung.
Damit ist ja verbunden, dass Sie vielleicht noch stärker, als man das bei der Bewertung von Profis hat, sich immer auch eine Vorstellung von Leistungsentwicklung über die Zeit machen müssen. Das fand ich ein Punkt, der ist eigentlich für Ihre Arbeit mir besonders interessant erscheint. Also Sie sind gewissermaßen Profi im Vorhersehen von Leistungsentwicklung oder zumindest in der Spekulation über.
Ich glaube, Spekulation ist genau das richtige Wort. Das Vorhersehen, wenn wir das könnten, glaube ich, könnten wir wahrscheinlich hier im Geld schwimmen, weil wenn wir wirklich Leistungen vorhersagen könnten oder Entwicklungsschritte vorhersagen könnten, es ist immer eher so ein Abwägen von Wahrscheinlichkeiten, würde ich sagen. Das fängt ja beim Scouting schon an, wenn wir den Spieler hier hinholen, dann ist die Aufgabe unserer Scouts, unserer Trainer oder von uns auch als leitende Mitarbeiter, wenn wir Spieler sehen, nicht das hier und jetzt zu bewerten und zu sagen, okay, der ist jetzt gerade in seiner Altersklasse top, sondern eher zu bewerten, was für ein Potenzial hat er denn noch? Was ist, wenn wir den jetzt so und so fördern? Wo kann der sich hinentwickeln? Wie viel Leistungspotenzial ist in dem noch vorhanden? Wo kann die Reise hingehen? Was hat der denn für ein technisches und taktisches Verständnis? Und da kommt es dann, wie gesagt, eher auf Faktoren an, wie viel Fantasie haben wir mit dem Spieler? Und da geht es eher darum, zum einen um Sachen wie Mentalität, Charakter, wie verhalten sich die Jungs auf dem Platz? Haben sie Mut, zum Beispiel auch Dinge auszuprobieren? Wie kreativ sind sie? Für uns geht es eher um Wahrscheinlichkeiten und ein bisschen Spekulation, anstatt das sofortige hier und jetzt zu bewerten.
Also jetzt sind wir auch schon auf der Ebene quasi, wir hatten bisher primär überlegt, was wird eigentlich verglichen mit Blick auf Leistungsentwicklungen, hat man gesehen, und dass das in der Zeit auch passiert und immer mit Spekulation oder Projektionen, Zukunftsperspektiven verbunden ist. Und das führt dann zu der Frage, was sind eigentlich die Kriterien, die Sie für Leistung definieren? Was macht Leistung für Sie eigentlich aus bei jungen Spielern?
Ja.
Und da kam jetzt ja schon das Motiv auf, das hat einerseits was mit körperlichem Leistungsvermögen zu tun, es hat was mit charakterlichen Dingen zu tun, die Sie beobachten. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erläutern. Also worauf schauen Sie eigentlich?
Das kann man ganz gut festmachen. Wir haben natürlich auch für unsere eigenen Spieler, nicht nur für die externen Spieler, die wir scouten, sondern auch für die eigenen Spieler, haben wir quasi Bewertungsbögen, wo wir auch regelmäßig Bewertungen abgeben. Und die sind unterteilt in technische, in taktische Voraussetzungen, in athletische Komponenten, aber auch in Persönlichkeitselemente von Frustrationstoleranz, Umgang mit Fehlern etc., die wir schon auch in die Bewertung mit einfließen lassen.
Das ist ja eine ziemliche Vielfalt von Kriterien, wo man sich jetzt fragt, wie erheben Sie die eigentlich? Mhm. Also wie tragen Sie diese Informationen zusammen? Das wäre vielleicht der erste Schritt. Aber auch, wer tut das und wie koordinieren Sie sich?
Also die erste Frage, wie werden die Sachen erhoben? Damit haben wir uns auch lange beschäftigt, weil gewisse Sachen sind natürlich auch schwer messbar. Zumindest nicht mit den Möglichkeiten, die wir hier bei Arminia Bielefeld haben. Natürlich, wenn man Richtung athletische Komponenten gibt, klassisch leistungsdiagnostische Merkmale, man kann Geschwindigkeit messen, man kann Sprunghöhen messen, man kann die Ausdauer messen, das ist noch relativ einfach. Aber wenn Sie das Verhalten, das taktische Verhalten dann einfach mal so bewerten wollen, ist das schon etwas schwieriger. Oder auch die Technik. Das heißt, unsere Trainer in erster Linie, wir haben natürlich dann auch mehrere, die so einen Spieler bewerten. Das heißt, der Jahrgangstrainer mit seinem Trainerteam, da gibt es noch Spezialtrainer, wie im Bereich Technik, zum Beispiel der Techniktrainer, der reinen Fokus halt nur auf die technische Ausführung. Wir haben im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung eine Sportpsychologin, die natürlich auch mit drauf schaut. Wir haben gesagt, okay, wie wollen wir es eigentlich handhaben, damit wir auch einen relativ einheitlichen Maßstab haben in der Bewertung. Heißt, wir haben für jede Komponente, die wir quasi abfragen oder bewerten, haben wir einen Verhaltensanker gebaut, sodass alle Trainer ein Stück weit eine Orientierung haben in der Bewertung, dass alle Mitarbeiter eine Bewertungsorientierung haben, was wir dann natürlich auch übertragen können, wiederum in Scouting.
Der Vergleichsprozess.
Also kann man sagen, Sie haben versucht, diesen Prozess zu professionalisieren und auch ein bisschen zu standardisieren, ne? Dass man sagt, dass alle sollten die Kriterien kennen und die sollten sie auch ähnlich interpretieren.
Wir sind der Überzeugung, dass Jungs in ihrer Entwicklung auch verschiedene Trainertypen kennenlernen sollen. Also auch verschiedene Charaktere, verschiedene Trainerteams. Wir wollen keine Roboter an der Seitenlinie haben, wo wir nur sagen, ihr müsst das und das machen und ihr sollt alle gleich ticken. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Jungs einfach in der Entwicklung, dass sie mit verschiedenen Trainertypen ja sich auch dann auseinandersetzen. So, und dementsprechend ist aber auch bei der Bewertung, dass wir gesagt haben, wir wollen zwar Verhaltensanker haben, aber wir wollen die auch nicht so eng setzen, dass es eigentlich gar keinen Spielraum, keinen Diskussionsspielraum gibt. Das heißt, jeder soll auch nochmal seine eigenen subjektiven Eindrücke irgendwo mit einfließen lassen. Das heißt, wir haben diese Bewertungsbögen auch so aufgebaut, dass es den Verhaltensanker gibt, aber immer auch freie Felder gibt mit, was ist mir noch aufgefallen als Trainer? Wo gibt es Besonderheiten, besondere Stärken, besondere Schwächen? Und das war uns auch ganz wichtig bei der Bewertung, dass wir nicht sagen, wir haben einfach nur Schema F, sondern immer auch die persönlichen Eindrücke sind uns da ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wir haben einfach zu viele Experten. Jeder Trainer von uns ist ein Experte in seinem Gebiet und es wäre ja fahrlässig von uns, wenn wir uns nur an den Verhaltensanker halten würden und diese Expertenmeinung dann irgendwie nicht berücksichtigen würden.
Wann ist eigentlich der Punkt erreicht, wo man aufgrund dieser Bewertungen bestimmte Entscheidungen treffen muss? Also ich stell mir vor, entscheiden, kommt derjenige in die nächste Altersklasse oder von der zweiten in die erste Mannschaft oder solche Dinge. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, wann eigentlich diese Kriterien relevant werden, sozusagen.
Also die Kriterien werden eigentlich nicht nur in dem Prozess relevant, wann oder ob kommt derjenige Spieler in die nächste Altersklasse, sondern eigentlich schon, wie gehe ich in den nächsten Trainingswochen mit dem Spieler um. Weil wenn wir feststellen, dass irgendwo ein Defizit ist, wäre es ja von uns fatal zu warten, bis am Saisonende entschieden wird, kommt er weiter oder kommt er nicht. Sondern selbst im Laufe der Saison, wo wir mindestens dreimal diese Bewertungen auch für uns intern vornehmen, schauen wir, wo hat der Spieler Defizite, wo müssen wir den Trainingsplan anpassen, individuell oder mit der Mannschaft, sodass wir auch reagieren können und den Spielern ja auch Mehrwert bieten. Unsere Aufgabe ist, die Spieler zu fördern und nicht abzuwarten, bis es am Ende der Saison zu spät ist.
Also das fand ich jetzt auch auffällig, dass Sie eigentlich immer gesagt haben, wir treffen die Entscheidung. Wir haben nicht gesagt, ich mache das oder jemand macht das, sondern das ist offenbar sozusagen eine Vergleichspraxis, jetzt in unseren Begriffen, die auch eine kollektive Entscheidungspraxis ist, ne? Also wo das Vergleichen dann auch irgendwie kollektiv stattfindet. Also sagen wir, stellen wir uns mal die Situation vor, Sie sitzen jetzt im Team zusammen und haben quasi diese Informationen vor sich. Also vielleicht angefangen damit, wie man sie vor sich hat. Hat jeder einen Bildschirm oder hat man einen Bildschirm? Ja, so, also vielleicht können Sie über die Praxis noch ein bisschen sprechen. Wie ist eigentlich dieser kollektive, dieses Wir, wie entsteht das sozusagen?
Und das entsteht eigentlich schon dadurch, dass wir auch regelmäßige Treffen mit den Trainerteams natürlich auch machen, dass wir sie nicht einfach laufen lassen beim Training, sondern regelmäßige Meetings mit den Trainerteams haben, mit den Trainern, mit den einzelnen Trainergruppierungen innerhalb von sportlichen Leitern, von meiner Wenigkeit, sodass wir da uns natürlich auch ständig drüber austauschen. Da hat jeder dann die Kaderliste, jeder macht sich seine Notizen dazu, wir gehen die einzelnen Positionen durch, meistens ist dann ein Bildschirm, wo die Spieler mit den Positionen draufstehen, sodass wir dann auch relativ schnell feststellen, wo müssten wir oder wo müsste vielleicht auch das Scouting dann aktiv werden, weil wir feststellen, auf der und der Position, aktuell sieht es da vielleicht nicht ganz so gut aus, da stagniert die Entwicklung.
Vergleiche mit anderen Vereinen.
Das legt ja nahe, dass Sie einerseits die Spieler viel vergleichen und dass man vielleicht sagen kann, das ist so Ihre Hauptvergleichstätigkeit, ja, also jetzt, wenn man besteht natürlich jetzt nicht nur aus Vergleichen im Beruf, aber jedenfalls findet da auch Vergleichen statt. Aber darüber hinaus vergleichen Sie ja offenbar auch sich mit den anderen Vereinen und wie die das gerade machen.
Definitiv. Zum einen geht es um die Spielerentwicklung, wo wir natürlich auch in einen Austausch gehen mit anderen Vereinen, wo wir regelmäßige Meetings auch haben, vom DFB organisiert, wo man sich mit Kollegen austauscht um die individuelle Förderung der Spieler. Was machen andere Vereine? Man will natürlich auch immer, oder guckt auch immer ein Stück weit über den Tellerrand hinaus, betreiben wir natürlich auch Gegneranalyse, um zu schauen, okay, was machen die gerade? Wie werden die möglicherweise gegen uns spielen? Wie können wir darauf reagieren? Ja, was haben die vielleicht auf gewissen Spielpositionen für Spielertypen? Passt das zu denen, die wir haben da? Wo sind wir im Vorteil? Wo sind die im Vorteil? Was müssen wir vielleicht umstellen? Also von daher begleitet uns auch da dieses Vergleichen mit den anderen eigentlich tagtäglich.
Also wir hatten jetzt ja darüber gesprochen, wie Sie sich auch mit anderen Vereinen vergleichen. Und mich hätte interessiert, ob das auch bei dem Aufbau dieser Jugendabteilung, so wie Sie die jetzt konzipiert haben, wo Sie ja auch selbst federführend daran beteiligt waren, ob das da auch eine Rolle gespielt hat. Oder gibt es vielleicht sogar eine Blaupause beim DFB, wie man sowas machen könnte? Oder haben Sie das sozusagen mehr ostwestfälisch eigenständig entwickelt?
Ich würde jetzt sagen, von allem ein bisschen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, einfach so eine Blaupause zu nehmen und zu sagen, wir übertragen das eine System auf den anderen Verein. Weil jeder hat von Infrastruktur angefangen über Personalstruktur ganz andere Voraussetzungen. Vielleicht so zum Vergleich, als ihr angefangen habt, glaube ich, 3 oder 4 Vollzeitmitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt sind wir schon bei 14 und bei über 70 Mitarbeitern. Das heißt, wir haben uns extrem entwickelt in diesen Strukturen auch. Und am Anfang war relativ wenig von Struktur zu erkennen. Das heißt, für uns war erstmal das Ziel, eine gewisse Basis zu schaffen. Und da schaut man natürlich schon nach links oder rechts. Was machen andere? Wo funktioniert was gut? Wo funktioniert was schlecht? Immer natürlich auch im Hinterkopf zu haben, den eigenen Weg nicht aus den Augen zu verlassen. Und da kommt es jetzt darauf an, wie stellt man sich zukünftig auf? Und da ist schon ganz interessant, nicht nur deutsche Vereine zu sehen, sondern auch englische, französische etc. Wie machen die das? Oder auch in anderen Sportarten mal zu schauen. Da sind wir auch wieder beim spannenden Vergleich. Wir haben in den letzten Jahren beispielsweise mit Handball uns befasst. Wir haben uns mit anderen Kulturen befasst. Wir haben uns mit Eishockey befasst, wie wir da eigentlich Jugendförderung betrieben, sodass man immer mal wieder sich gewisse Fragmente rausnimmt aus anderen Sportarten, auch die man dann versucht, vielleicht hier zu übertragen.
Vergleiche und Professionalisierung.
Wir waren gerade an dem Punkt, wie sich das Vergleichen in den letzten Jahrzehnten offenbar auch so im Profifußball insgesamt professionalisiert hat, kann man vielleicht sagen. Oder nicht nur das Vergleichen natürlich, sondern auch die Frage, hat man überhaupt so ein Leistungszentrum für Nachwuchsspieler? Sieht das ähnlich aus in unterschiedlichen Vereinen? Haben ganze Verbände so etwas und kultivieren das auch und so? Und da gibt es ja offenbar eine Entwicklung, die gewissermaßen gerade im Fortschritt begriffen ist. Und mich hätte jetzt einfach aus Ihrer Sicht als Praktiker interessiert, wie würden Sie das sehen?
Ich glaube, dass man überhaupt erstmal diesen Schritt gemacht hat und geschaut hat, was machen eigentlich andere als stolzer Verband und stolzer Verein vielleicht auch. Sag mal erstmal, wir machen das Beste und was machen die anderen eigentlich? Alles egal, wir sind von uns überzeugt. So. Und allein schon diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Mensch, warum sind die Spanier eigentlich so gut gewesen in den 2000ern mit ihrem Tiki-Taka-Fußball? Und warum haben die eigentlich so viele Weltstars? Und warum sind die in der Champions League eigentlich so erfolgreich? Oder dann die Engländer? Warum laufen die uns vielleicht in den Jugendnationalmannschaften mal den Rang ab? Allein diesen Schritt zu gehen, war ja auch durchaus mutig und vielleicht auch der beste Schritt, den man machen konnte. Nämlich sich überhaupt damit zu beschäftigen, was machen eigentlich die anderen? Und wo können wir uns vielleicht auch was abschauen? Und dann muss man natürlich auch sagen, allein der technologische Fortschritt in den letzten Jahren war natürlich auch extrem. Wenn man sich jetzt Spiele anschaut, wie viele Daten erhoben werden, von Positionsprofilen, Heatmaps bis hin zu Laufleistungen, angekommene Pässe. Man kann ein Spiel ja heutzutage sezieren bis keine Ahnung was. Auch immer die Frage, wie weit muss man das machen? Aber theoretisch ist ja denkbar, jedes Spiel auch wirklich zu tracken und ganzen Datenblättern zu versehen und jeden Spieler dann auch einzeln gläsern zu machen. Das war vor Jahren natürlich auch noch anders. Und wenn man schaut, dass dieses Tracking von Spielern und dieses Gläsern machen ja auch mittlerweile im Jugendbereich vermehrt Einzug hält, dann ist natürlich auch einfacher festzustellen, auf welchen Positionen man vielleicht auch welche Voraussetzungen benötigt. was früher ein subjektiver Eindruck war, kann man heute mit Daten belegen. Und allein diese Datenfülle, die einem zur Verfügung steht, macht es einem natürlich auch einfacher, Benchmarking zu betreiben und sich zu vergleichen, was früher halt vor 5, 6, 7, 10 Jahren nicht möglich war. Und das hält halt auch immer mehr Einzug in den Jugendbereich.
Genau, das Interessante ist jetzt, also das Nadelöhr liegt sozusagen eigentlich eher in der Manpower, die man braucht, um alle diese Daten sinnvoll und vor allem schnell genug auswerten zu können. Ne?
Definitiv, also es geht halt Hand in Hand. Also es nützt nicht, wenn ich ein Tracking-System habe, es nicht nutzen kann. Es nützt aber auch nichts, wenn ich 5 Analysten habe, aber kein Tracking-System. Also das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Deswegen haben wir immer gesagt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, Nachwuchsleistungszentren, dann aber auch so immer, dass es halt sinnvoll ist und nicht zu sagen, wir sind jetzt Bundesligist und jetzt kaufen wir groß ein und haben die tollste Hardware und Software, aber wenn es die Manpower fehlt, dann nützt uns das Ganze nicht. Das heißt, wir müssen immer, das muss Hand in Hand gehen und wir wollen uns Stück für Stück entwickeln und lieber in kleinen Schritten entwickeln, sodass wir es einfach auch ableisten können.
Wie macht sich der Verein eigentlich attraktiv für die Spieler? Vielleicht auch wiederum im Vergleich mit anderen Vereinen?
Weil wir haben ein Credo. Wir glauben, dass sich nur ein Spieler da gut entwickeln kann, wo er sich wirklich wohlfühlt. Das kann sein, dass er sich wohlfühlt, wenn er die tollsten Bedingungen hat. Das kann aber auch sein, dass er sich wohlfühlt, wenn er das Gefühl hat, dass er einfach gut in guten Händen ist. Dass einfach der Spieler das Gefühl hat, dass er ernst genommen wird, dass auf ihn geschaut wird, dass er sich hier gut entwickeln kann. Dass er halt nicht einer unter vielen ist, sondern dass er wirklich das Gefühl hat, dass er persönlich vorangebracht wird. Und das, glaube ich, das ist das Wichtigste. Ich glaube, dieses Menschliche, dieses Familiäre und dieser Umgang untereinander ist ein ganz, ganz großes Fund, mit dem wir einfach wuchern. Zudem glaube ich, dass wir einfach inhaltlich, konzeptionell uns vor keinem verstecken müssen. Wir haben in allen Bereichen auch Spezialtrainer. Wir arbeiten mit Trainerteams. Wir haben halt nicht nur den Cheftrainer, sondern meistens auch noch 1, 2 Co-Trainer plus Spezialtrainer. Wir arbeiten viel in kleinen Gruppen, sodass wirklich diese Individualisierung auch stattfindet, sodass sich jeder Spieler auch dann in dem Konstrukt so entwickeln kann, wie er es sich vielleicht vorstellt.
Vergleichen und Talent.
Es gibt so ein Geheimnis des Talents sozusagen, also darauf will ich so ein bisschen hinaus. Weil, und zwar auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich vermuten würde, auch ein bisschen aus unserer sonstigen Forschung über das Vergleichen, dass man an diesem Punkt, wo es sozusagen geheimnisvoll wird, auch irgendwie an den Punkt kommt, dass man es dafür wiederum eine Art von Vergleichssprache gibt. Ja, also wir hatten über Statistiken und über Beobachten gesprochen und Sie hatten eigentlich angedeutet, in diesen Teamgesprächen werden dann quasi die Daten mit den subjektiven Eindrücken kombiniert und so kommt man zu einer Entscheidung. Und irgendwo dazwischen, würde ich mal sagen, ist die Vergleichssprache, also die Art und Weise, was man überhaupt gut so fassen kann, dass es in so einer Diskussion berücksichtigt werden kann. Und dann ist vielleicht an diesem Punkt auch die Fähigkeit Einzelner, ihre subjektiven Eindrücke in Sprache zu fassen, manchmal entscheidend dafür, ob solche Gesichtspunkte zur Geltung kommen oder nicht. Ja, also können die zum Beispiel Vergleiche ziehen? Da kommen dann Vergleiche insofern auch zum Tragen, dass man sagt, ich habe mal einen Spieler gekannt, das war 1987, er hieß Wolfram Wuttke oder wie auch immer, ja, der konnte so einen großartigen Außenriss, an den erinnert er mich oder so etwas. Ne? Also das würde mich interessieren, ob Sie aus Ihrer frischen Erfahrung heraus sozusagen sagen würden, das spielt eine Rolle bei unseren Entscheidungsprozessen.
Ja, also vielleicht erstmal nochmal auf das Thema Talent. Ich glaube, dass diese Talentdefinition, die dann rumgeistern, ob es in der Wissenschaft ist, ob es jeder Verein für sich selber irgendwie definiert, ist ja auch sehr, 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 sehr vielfältig. Ich glaube, es ist einfach dieser Mix aus vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem dazugerechneten Potenzial. Ich glaube, das macht so ein bisschen das Talent aus, um dann auch eine gewisse Zukunftsperspektive abgeben zu können. Das andere ist, ich hatte selber mal einen Trainer, der hat in der Mannschaftsbesprechung immer gesagt, der Spieler ist wie der und der. So, dann konnte man sich natürlich was vorstellen, weil man vielleicht gegen diesen Spieler, mit dem er verglichen hat, schon mal gespielt hat. Und bei uns ist es eher so, dass wir sagen, wir ziehen dann weniger den Vergleich von vielleicht einem Bundesligaspieler, der ist wie der und der. Das ist natürlich dann sehr weit weg. Sondern vielleicht eher so in unserem eigenen Kosmos dann mal schauen, welcher Jugendspieler hat denn vielleicht einen ähnlichen Werdegang gemacht? Oder wer ist vielleicht 1, 2 Jahre älter, ist aber vielleicht eher vergleichbar, dass man sagen kann, ey, unser Mittelfeldspieler, den wir jetzt gerade bewerten, Max Mustermann, oh, der ist aber gerade wie der U17-Spieler, der war zum ähnlichen Zeitpunkt am ähnlichen Niveau und bei dem U17-Spieler, da sehen wir, oh, der kratzt jetzt gerade daran, beim Profis mitzutrainieren. Und das dann eher so die Vergleichssprache, vielleicht auch die Trainer sehen, weil die meisten Trainer sind auch schon relativ lange hier und haben auch schon relativ viele Talente begleitet und jeder hat dann vielleicht den einen oder anderen Spieler auch mal. Und dann ist es natürlich etwas einfacher, über eigene Spieler zu sprechen, weil man die genauer bewerten kann als über externe, wo es vielleicht gar keine genauen Einblicke gibt?
Es gibt einen bestimmten Typ von Werdegang, der sich an verschiedenen Spielern schon hat beobachten lassen und den wir jetzt an diesem Spieler erneut beobachten oder vermutlich beobachten. Ne? Also sie sortieren quasi Spieler in bestimmte Karriereverläufe oder Entwicklungsverläufe ein, kann man das so sagen?
Der eine überzeugt vielleicht durch seine extreme Charakterstärke und der ist einfach mutig, der ist total hohe Widerstandskraft, hohe Fehlertoleranz, geringe Frustrationsschwelle etc. pp. Der hat vielleicht aufgrund seines Charakters, hat der halt mehr Chancen als vielleicht einer, der vielleicht technisch-taktisch besser ist, aber diese Fähigkeit nicht mehr. Deswegen, es gibt nicht diesen einen Weg.
Sie hatten ja am Anfang auch gesagt, geht eigentlich um Wahrscheinlichkeitseinschätzung.
Genau.
Ne? Aber der Punkt, der jetzt hier interessant wird und an dem man, glaube ich, auch interessante Vergleiche mit anderen Feldern anstellen kann, ist, dass sie sozusagen, ich sag mal, vorläufige Typisierungen vornehmen, die es ihnen erlauben, eigentlich Theorien zu bilden darüber, wie sich jemand entwickeln könnte. Ne? Also sie sagen, der entwickelt sich jetzt scheinbar so ähnlich wie damals der Max Mustermann. Und wenn die Entwicklung weiter so verläuft wie damals bei dem Max Mustermann, dann könnte er beispielsweise in 4-5 Jahren Bundesliga spielen.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er
genau,
das Gleiche erreichen könnte.
Genau, also sie leiten aus der Typisierung in dem Sinne der Einordnung zweier unter denselben Typ eine Wahrscheinlichkeitseinschätzung ab, aber eben nur eine Wahrscheinlichkeit. Sie sagen jetzt nicht, das wird so kommen, sondern sie benutzen diesen Vergleich, das ist eine Heuristik. Sie produzieren damit eine These zu dieser Leistungsentwicklung, die sie so nicht produzieren könnten, wenn sie den Vergleich nicht hätten. Ne, der durch den Typ, durch diese Typisierung erlaubt wird. Das ist jetzt eigentlich das, und da kann man sicher sagen, das ist sozusagen eine professionelle Art des Vergleichens, die man in ganz vielen Feldern findet.
Kann man so gut zusammenfassen, ja.
Vergleich und Antizipation.
Ich finde, in dem Gespräch wird gut deutlich, was für eine komplexe Aufgabe das ist, ne? Jetzt nicht nur Leistungen zu bewerten, sondern Leistungsentwicklungen zu antizipieren und dass eigentlich das so dann die Kunst ihrer Praxis ist, kann man vielleicht sagen. Ne? Also Ist-Zustände und Zukunftszustände ständig aufeinander zu beziehen und zu überlegen, was folgt eigentlich aus dem einen das andere, was ist bloßes Talent, von uns gar nicht so beeinflussbar. Also passiert einfach, egal ob wir da jetzt eingreifen oder nicht.
Das ist aber auch das, was natürlich auch das Spannende ein Stück weit ist, diese ständige, diese Kunst des Einschätzens auch ein Stück weit, was unseren Alltag dann ausmacht, aber beinhaltet natürlich auch, und das ist ganz natürlich, glaube ich, weil das eine gewisse Anzahl an Fehlern, die man einfach auch dann macht. Und dem muss man sich auch bewusst sein, weil es ist unglaublich schwierig und unglaublich komplex. Und wir sagen auch nie, dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben bei der Einschätzung von Spielern. Wir tun das nach bestem Wissen und Gewissen, nach den Daten, die uns zur Verfügung stehen, nach der Expertise, die wir haben, nach vielleicht auch der Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und ich glaube, Erfahrung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch in dieser Komplexität der Einschätzung und der Wahrscheinlichkeitsabwägung. Man muss sich dem nur bewusst sein. Und immer wieder überprüfen und, glaube ich, evaluieren auch, okay, wie können wir diesen Prozess des Abwägens, der Wahrscheinlichkeiten formulieren, einfach für uns stetig besser machen. Und ich glaube, das kommt einfach, wenn man viel drüber spricht, wenn man viel kommuniziert, wenn man dann im Team zusammen sitzt. Ich habe ja immer gesagt, das ist ja keine Ich-Entscheidung, sondern immer eine Wir-Entscheidung dann auch.
Die Teamsituation, in der entschieden wird und in der eben auch entschieden wird unter Bedingungen von Unsicherheit, die man jetzt wiederum selbst in dem Team auch reflektieren kann. Ne? Und also wie kommt sozusagen die Unsicherheit in die Besprechung rein, kann man es vielleicht auch formulieren. Und wie reflektieren Sie das dort?
Also zum ersten Mal geht es gar nicht darum, die Unsicherheit in eine Besprechung reinzubekommen, sondern es soll ja jeder eine Meinung erstmal haben.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder auch, und dazu wird auch jeder ermutigt, auch dann seine Meinung äußern soll. Jeder soll seine Meinung auch mit reinbringen und wenn man die gut begründet, gut argumentiert, ist es auch völlig in Ordnung. Und das wird auch respektiert. Und dann geht es eher in einem Dialog dann zu sagen, okay, wie kommst du dazu? Guck mal, ich habe das und das gesehen. Warum hast du das und das gesehen? Und dann geht es eher so, ist das jetzt ein einzelner Eindruck, ich sage mal, aus der letzten Trainingseinheit? Oder ist es bei dem Spieler vielleicht ein Muster, was entstanden ist? Weil, gehe ich mal so ein bisschen in die Analyse eher rein, wenn wir einem Spieler ein Gespräch führen und dem aufzeigen, wo er Entwicklungspotenzial vielleicht noch hat, was wir sehen, dann geht es nie darum, zu sagen, oh, in dem Spiel, guck mal, da hast du jetzt aber eine schlechte Ballannahme gehabt und das musst du besser machen. sondern ist das jetzt nur in dem Spiel einmalig vorgekommen oder ist es ein Muster, was sich über Spiele hinwegzieht? Wir denken eher in diesen Mustern. Und wenn es ein Muster ist, das auffällig ist, egal positiv, negativ, dann ist das ja erstmal ein Merkmal für den Spieler, woran wir arbeiten können oder wo wir vielleicht etwas noch verstärken können. Und so ist es eigentlich auch in den Gesprächen idealerweise, dass man sagt, okay, bei diesem Spieler, das und das ist so ein bisschen das Muster, was erkannt ist und deswegen habe ich die und die Meinung dazu. Und ich kann das auch belegen, weil das sind die Szenen und er hat immer wieder das gleiche Verhalten, legt er an den Tag. Und ich glaube, wenn man mit diesen Mustern dann eher arbeitet, ist es auch einfacher, Gedankengänge zu verstehen, wie kommt man zu einer Einschätzung. Aber die Vergangenheit hat eigentlich gezeigt, dass es wirkliche Streitfälle, wo man sich komplett uneins war, fast gar nicht gegeben hat, weil man einfach auch das ganze Jahr und die ganze Zeit schon immer im Austausch war und sich immer schon darüber ausgetauscht hat, dass im Endeffekt die Meinung über die Spieler am Ende des Jahres schon einen Großteil mit einer überwiegenden Mehrheit in die gleiche Richtung gehen.
Perspektivenvielfalt und Reflexion.
Vielleicht nochmal ganz interessant, in diesem Prozess liegt eine implizite Entscheidungstheorie zugrunde, nämlich die, dass Sie sagen, es bringt etwas, wenn verschiedene Experten dieselbe Situation oder auch denselben Spieler aus verschiedenen Perspektiven betrachten und sozusagen ihre je unterschiedliche Perspektive in den Entscheidungsprozess einbringen. Sie sagen, ich möchte möglichst viele Perspektiven auf dieselbe Situation und dann entsteht auch in einer Art deliberativen, ja diskursiven Prozess eine Entscheidung, die wir in der Regel auch gemeinsam vertreten können, weil wir eigentlich alle denken, dass so Entscheidungen am besten getroffen werden können.
Genau, das kann man so zusammenfassen, dass wir schon schauen, möglichst so einen 360-Grad-Blick rund um den Spieler zu haben, aus allen Bereichen. Wie gesagt, ob es der Trainer ist, ob sie Spezialtrainer sind, ob sie Psychologin ist, ob sie Mitarbeiterin aus der Schule sind, Pädagogen sind, dass wir möglichst viele Informationen sammeln um den Spieler und dann ein möglichst komplettes Bild zu bekommen, wo alle Meinungen mit einfließen und dass, wie Sie schon gesagt haben, dass wir am Ende des Tages auch alle diesen Prozess, diesen Entscheidungsprozess auch vertreten können.
Das hat ja auch eine bestimmte Wirkung auf die Position derer, die da mitentscheiden. Also das wäre für mich jetzt auch nochmal interessant, wie Sie das sehen als jemand, der diesen Prozess verantwortet, ob Sie das ganz bewusst tun, auch um sozusagen den Experten, die Sie um sich haben, möglichst viel Raum zur Entfaltung in ihren Rollen zu geben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, die Partizipation an Entscheidungsprozessen ist ganz, ganz wichtig, auch für Mitarbeiter, den Mitarbeitern auch diesen Raum und auch das, dieses Vertrauen auch zu schenken. Hat auch was mit Wertschätzung zu tun gegenüber den Mitarbeitern. Und jeder hat eine wichtige Funktion und jeder trägt dazu bei, dass dieses Konstrukt, das Leistungszentrum der Akademie auch vernünftig läuft. Und da ist jede Meinung wichtig und da kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Und deswegen ist dieses Zusammenarbeiten, Zusammenentscheidung auch erarbeiten und mitwirken können, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess.
Vielleicht auch aus soziologischer Sicht. Ich bin Soziologe und da achtet man immer auch auf Rollen, die Leute ausüben und die Art und Weise, wie sie die reflektieren. Also mir fiel jetzt auf der Art und Weise, wie sie sich beschreiben oder wie sie ihre Rolle im Verein beschreiben, dass die vielfältig ist, auch in dem Sinne, dass sie nicht nur sagen, ich bin für die Ausbildung von Profifußballern verantwortlich, sondern in gewissem Sinne sehe ich mich auch als jemand, der junge Leute beim Aufwachsen begleitet. Also fast als Pädagoge, würde ich sagen. Würden Sie die Beschreibung so übernehmen?
Definitiv. Und das geht nicht nur fußballerisch, sondern auch in einer Vermittlung von gewissen Werten, Normvorstellungen, die wir hier als Verein auch vertreten wollen. Also da passiert nicht nur auf dem Fußballplatz was, sondern auch drumherum, um die Jungs halt nicht nur fußballerisch, sondern auch in der Persönlichkeit zu unterstützen und da auch zu fördern. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Bedeutung der Jugendförderung.
Wie ist eigentlich die Stellung der Jugendabteilung, Jugendförderung im Verein? Das ist ja auch vielleicht nochmal eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich ab und zu stellen. Wie werden wir beobachtet sozusagen? Was wird von uns erwartet? Vielleicht auch, wann muss ich eine Erwartung mal relativieren oder zurückweisen? Ja. Wenn es zum Beispiel darum ging, geht es nur darum, wie viele Spieler sind im Profibereich gelandet und so. Das hätte mich noch interessiert, wie Sie da Ihre Rolle interpretieren.
Ich glaube, dass die Akademie einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Gesamtkonstrukt ist. Nur weil wir mit, was Mitarbeiter angeht, somit die größte Abteilung auch sind und wahrscheinlich auch von der Abteilung her die, die am meisten Geld kostet oder wo am meisten Geld auch reinfließt, was ja auch ein Fingerzeig ist, dass der im Verein das auch wichtig ist, dass er dementsprechend die Gelder auch zur Verfügung stellt. Von daher glaube ich schon, dass wir dann ein wichtiger Faktor auch sind im Gesamtkonstrukt. Und auch da ist es nicht so, dass man sich irgendwie so sieht, ja, ihr seid die Nachwuchsabteilung und wir sind Profiabteilung, sondern dass da schon, ja, wir als Sportabteilung sehen uns dann eher auch als gemeinsames Konstrukt wieder, weil jeder will vom anderen profitieren ein Stück weit.
Gibt es dann da, sagen wir, auch wöchentlichen Austausch? Oder wie muss man sich das jetzt so rein operativ vorstellen?
Rein operativ ist es so, dass wir mit den Leistungsmannschaften auch am gleichen Trainingsgelände wie die Profis trainieren, sodass da auch ein tagtäglicher Austausch auch mal abseits von irgendwelchen Sitzungen, Meetings stattfindet, sodass man dann einen guten kollegialen Austausch auch hat, auch zwischen den Trainingseinheiten mal.
Man würde sich ja eigentlich vorstellen, dass die Nachwuchsakademie und Sie als deren Leiter sich ja auch ein bisschen als Anwälte der jungen Spieler verstehen, ne? Sodass Sie vielleicht tendenziell auch, also das ist deswegen interessant, weil Sie fangen, einerseits wollen Sie zu einer objektiven Leistungseinschätzung kommen, die am Schluss auch richtig ist. Auf der anderen Seite ist man in so einem unsicheren Bereich, wo so viel mit Projektionen und Wahrscheinlichkeiten gearbeitet werden muss, dass es so eine letztgültige Sicherheit ja nicht geben kann. Oder wenn, kann die sich nur in der Zukunft erweisen. Also das ist ja, gibt ja auch eine gewisse Freiheit, wenn man so will, zu spekulieren.
In gewisser Weise sind wir natürlich Anwälte unserer Spieler, weil wir, ist unsere Aufgabe, diese Spieler auch zu fördern und dementsprechend auch ein bisschen zu pushen, auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite sind wir einfach auch, eigentlich sehen wir uns als Dienstleister im eigenen Verein ein Stück weit. Ja, und unsere Arbeit ist auch abgerichtet, Jungs gut auszubilden und im Idealfall, wie gesagt, Spieler nach oben durchzubringen. Und von daher, Anwalt ist vielleicht ein ganz passiges Wort, weil wir natürlich umfassende Argumente suchen, um dann auch zu schauen und zu argumentieren, warum es gut ist, wenn den Spieler jetzt, wenn man den Spieler jetzt einen Vertrag gibt zum Beispiel, glaube ich, ist es eher über den Austausch, dass man eh gemeinsam zu einer guten Haltung kommt, den Spielern gegenüber und dann auch gemeinsam gute Entscheidungen trifft.
Kontroverse Vergleiche.
Wie wird eigentlich Leistung beobachtet und wann wird es vielleicht auch mal kontrovers?
Ich glaube, kontrovers wird es in dem Moment, wo es wirklich um die Einschätzung geht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wieder sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeiten, dass derjenige dann auch wirklich, wenn es Richtung Profis geht, dass der mehr Potenzial als der schon da ist. Oder auch realistisch auf viel Spieleinsatzzeiten kommt. Es geht weniger oft darum, dass wir uns nicht einig sind, dass der halt fußballisch Talent ist oder dass der fußballisch gut ist, sondern die Frage ist, wie gut ist er dann wirklich im Vergleich wieder zu dem, der gerade dort oben ist oder was fehlt dem noch, um dahin zu kommen. So, und das ist dann natürlich aus der Sicht der Profi-Trainer, Scoutings, vielleicht nochmal eine andere Sicht, weil wir beschränken uns natürlich viel auf den Nachwuchs und haben da die Vergleichsmöglichkeiten, das dann aber im Vergleich zu setzen mit dem, wo die Profis sind, das dann nochmal was anderes. Und da wird es vielleicht manchmal eher kontrovers, will ich gar nicht sagen, aber da gibt es dann schon eher nochmal Sachen, okay, der ist für den Bereich Nachwuchs, ist der vielleicht auf der Position echt gut, aber wir haben auf der Position den und den, da wird er nicht dran vorbeikommen, weil der vielleicht gerade mit 26 in der Bestform seines Lebens ist und da einfach gesetzt ist auf der Position und der jüngere Spieler vielleicht dann, weil er noch nicht ganz so weit ist, einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht. Und dann ist also die Frage, okay, nehmen wir ihn trotzdem mit hoch und geben ihm die Zeit hier und in der Hoffnung, dass er vielleicht auch Einsätze bekommt. Oder macht es Sinn, diesen Spieler vielleicht auch zu verleihen, dass er bei einem anderen Verein erstmal Spielpraxis sammelt, wo die Konkurrenz auf der Position nicht so stark ist, um dann in ein, zwei Jahren vielleicht wiederzukommen, wo sich das Blatt vielleicht gewendet hat.
Vergleichen und Evaluation.
Vielleicht noch mal ein bisschen vertiefend in die Evaluation der Spieler hinein. Also wir hatten über subjektive Einschätzungen gesprochen, die Sie in diesen Diskussionen zusammenbringen. Über die Daten, sagen wir mal, die objektive Statistik, wenn man so will, wie objektiv auch immer, jedenfalls Statistik, Zahlen, die da Eingang finden. Und diese, sag mal, narrativen Elemente, die die Diskussion strukturieren, ja, dass man auf andere Spieler Bezug nimmt, bewusst auch so Vergleiche herstellt, Typen bildet und so weiter. Und dann kommt aber vielleicht noch was dazu, was man das visuelle Element des Vergleichens nennen könnte. Also die Daten werden ja auch auf eine Weise dargestellt, in Diagramme gebracht beispielsweise. Oder wenn wir jetzt diese Anforderungsprofile, die Sie angesprochen hatten, wenn man sich das, die können ja auch visualisiert werden. Das hätte mich nur mal interessiert. In welcher Form werden die Daten eigentlich in die Diskussionen eingebracht?
Aus der Leistungsdiagnostik haben wir natürlich Daten, die manchmal rein klassisch in Tabellen dargestellt werden, wo es Verläufe gibt, Entwicklungsverläufe gibt, die dargestellt werden, wo dann vielleicht der individuelle Verlauf in Vergleich gesetzt wird zu dem, wie die Mannschaft sich entwickelt hat, um abzuschätzen, wo steht der innerhalb der Mannschaft, um dann vielleicht aber auch mit dem gebenchmarkten Spieler sich zu vergleichen. Auch das passiert. Wir haben aber auch diese Spinnennetze als Vergleich, wo wir sagen, okay, in welchem Bereich brauchen wir welche Ausprägung, zum Beispiel auf welcher Position, wo wir eingangs auch viel drüber gesprochen haben, über die Bewertungskriterien, Technik, Taktik, Athletik, Persönlichkeit, wo wir wieder einige Unterpunkte noch haben und wo wir dann schauen, okay, auf welcher Position ist eigentlich, wie würde so ein Schema eigentlich aussehen, dass man auf der Position ganz gut spielt und wie würde das Spinnennetz für den Idealtyp aussehen und wie sieht das Spinnennetz eigentlich von dem Spieler aus, den wir bewertet haben.
Können Sie mal so ein Beispiel nennen, wie so ein Anforderungsprofil oder so ein Spinnennetz, sagen wir mal, für einen Innenverteidiger aussieht und im Unterschied zum Stürmer oder Außenverteidiger?
Also ein äußerer Mittelfeldspieler wird wahrscheinlich eher einen Fokus drauf haben auf ein gutes Dribbling, ein gutes offensives 1 gegen 1, ein gewisses Tempo, hohes Maß an Kreativität und Mut, wo man vielleicht eher dann bei einem Innenverteidiger sagen würde, okay, das Dribbling in der Innenverteidigerposition möchte ich vielleicht nicht so gerne haben, ist zwar schön, wenn das kann, aber da kommen andere Sachen wie Spielaufbau, Kopfballspiel, vielleicht spielen da eine Rolle, defensiver 1 gegen 1, Zweikampfverhalten, das sind da eher Dinge, die vielleicht eher von Relevanz sind für die Position. Das heißt, da gibt es schon Unterschiede dann auch.
Also ist es dann so gelöst, dass das Kriterium zum Teil, sagen wir mal, sowas wie Dribbling, dass das jetzt beim Innenverteidiger dann gar nicht mit aufgeführt wird oder dass man es anders gewichtet?
Anders gewichtet, genau. Ist schon natürlich mit, wir haben alle Spieler haben die gleichen Kriterien, abgesehen von den Torhütern, weil die natürlich nochmal sind die einzigen, die den Ball in die Hand nehmen dürfen. Ist ja klar, dass da noch andere Kriterien dazukommen. Aber sonst haben alle die gleichen Kriterien, nur die Gewichtung ist anders.
Ah, okay. Also im Prinzip ist die Kriterienauswahl für alle Feldspieler die gleichen, Unterschied zu Torhütern. Aber die Gewichtung ist jeweils unterschiedlich und erlaubt dann andere Bewertungen.
Genau. Macht ja auch Sinn, wenn man jetzt mal Stürmer und Innenverteidiger vergleicht. Ein Stürmer, wenn der keinen guten Torabschluss hat, wäre es ungut. Aber für einen Innenverteidiger ist der Torabschluss vielleicht nicht ganz so relevant. Deswegen ist die Gewichtung, wenn wir jetzt sagen, Beispiel, man würde jetzt einen Spieler ranken mit einem Torschuss, der hat eine 5 Punkte da und der Innenverteidiger nur 3 Punkte, sind die 5 Punkte natürlich beim Stürmer vielleicht genauso einzuschätzen in dem Profil, wie jetzt die Innenverteidiger 3 Punkte. Also von der Gewichtung her ist dann einfach anders, aber es haben alle die gleichen Kriterien.
Talententdeckung.
Wie weit versuchen Sie Ihre Intuition sozusagen dafür, wie Sie Talent entdecken, für sich subjektiv feststellen können? Wie schulen Sie das durch Vergleich beispielsweise mit anderen Sportarten? Also wir hatten jetzt so diese Fälle von irgendwie herausragenden irgendwie Ballspieltalenten zum Beispiel, könnte man sagen, die man so über verschiedene Sportarten sehen kann. Federer oder Timo Boll oder Philipp Lahm. Ne? Irgendwas haben die gemeinsam. Wie kommt man eigentlich auf den Punkt, dass man da Parallelen sieht und worin bestehen die? Und ja, wie würde man die beschreiben?
Ja, ich glaube, diese Grundannahme von, da hat jemand Ballgefühl oder da ist jemand ein Bewegungstalent. Auch das setzt man ja eigentlich nur wieder im Vergleich. Entweder der kann besser, eleganter mit dem Ball umgehen als andere in der Altersklasse oder der Bewegungsablauf sieht bei ihm aus wie XY. Auch das ist ja wieder eine gewisse Art von Vergleich. Und ich glaube, dass dieser Eindruck, vielleicht auch ein bisschen diese Intuition, ist ja auch gar nicht verkehrt. Und ich glaube, da spielt viel Erfahrung halt eine Rolle. Je mehr Spieler man gesehen hat, je mehr Spieler man begleitet hat, desto eher, glaube ich, kann man auch abschätzen, ist das wirklich ein Bewegungstalent oder hat er jetzt gerade einen guten Tag gehabt? Von daher ist dieses Thema Erfahrung und je mehr Spieler und Spieler man gesehen hat, desto einfacher fällt es einem auch, da eine richtige Einschätzung zu treffen.
Also es ist jetzt nur, um das von der Forschung her zu kontextualisieren, ganz interessant zu beobachten, dass es offenbar Aspekte oder Kompetenzen des Vergleichens, möchte ich es mal nennen, gibt, die sozusagen mit abgesunkenem Wissen zu tun haben, das gerade nicht explizit gemacht werden kann, sondern irgendwo im Gedächtnis verankert ist.
Je mehr man sich zum einen mit der Materie beschäftigt, sprich bei uns halt mit Fußball, oder je mehr Spieler man selber mit eingeschätzt hat, je mehr Kader man zusammengestellt hat, je mehr Talente man in ihrer Entwicklung begleitet hat über einen längeren Zeitraum, je mehr Spieler man gescoutet oder gesichtet hat, das sind alles Erfahrungen, die man dann, wenn man sie für sich dann ja auch evaluiert und sagt, okay, wie war der Prozess? War er erfolgreich, war er nicht erfolgreich? Ja, beziehungsweise, wie ist der Weg gewesen? Weil abschließend zu bewerten, ob es erfolgreich oder nicht erfolgreich war, ist auch manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn man diesen Prozess für sich immer ein Stück weit auch im Hintergrund, im Hinterkopf verarbeitet und sagt, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Und ich kann mich dann, wie Sie eben gesagt haben, so ein Stück weit vielleicht in den neuen Aufgaben, die dann oder in neuen Herausforderungen, die kommen, auch an diesen Prozess erinnern. Da kann ich mir dieses Wissen ja zum Nutzen machen mit diesen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, um dann wiederum die Wahrscheinlichkeit wieder zu erhöhen, dass ich den Prozess vielleicht optimaler gestalte als beim letzten Mal.
Vergleichen als Teamarbeit.
Irgendwie, also Sie können es vielleicht auch nochmal kommentieren, mein Eindruck ist, dass auch ein bisschen erklärt, dass es in den letzten Jahrzehnten dazu Professionalisierungsprozessen und auch in gewisser Weise neuen Berufen gekommen ist. Ja? Ja. Also weil diese Prozesse eben doch sehr viel komplexer sind, als man vielleicht früher gedacht hätte. Und nochmal eine eigene Expertise eigentlich auch der Koordinierung von vielfältigem Expertenwissen bedeutet. Ja, und dafür braucht man sozusagen dann eine eigene Expertise. Also man muss sozusagen die eigenen Beschränkungen kennen und daraus den Schluss ziehen, dass man die Expertise anderer mit einbeziehen muss. Und dafür dann sozusagen Strategien kennen, ne? und selbst lernen und sich darin professionalisieren.
Und auch den Mut haben, selbst zuzugeben, dass man vielleicht nicht der Experte in einem Bereich ist, sondern auch andere Meinung, andere Experten zuzulassen. Das ist ja auch immer, finde ich, ich will nicht sagen eine Hürde bei manchen, aber ja, vielleicht doch schon. Das ist ja, manche legen das ja auch aus so, ja, das kann der nicht. Hat der eine Schwäche in irgendeinem Bereich. Ist ja aber gar nicht so. Sondern ich finde es eher eine Stärke, wenn jemand sagt, pass auf, das ist nicht mein Spielfeld. Ich bin Experte darin. Aber das Spielfeld, da bist du Experte, ich habe den Prozess verstanden, aber das ist genau dein Ding, deswegen lasse ich dich daran. Wir hatten gestern ja noch eine Versammlung, da war ein einzelnes Foto, ich glaube ein Mannschaftsfoto irgendwann aus den 70er Jahren. Ich glaube, da war ein Trainer mit drauf und ein Betreuer und ein Masseur. Und der Trainer war für alles verantwortlich dann. So, wem hatte der denn auch, um sich mal zu reflektieren? Mit wem hat der sich darüber unterhalten, um mal eine Trainingseinheit zu besprechen? Gab es ja auch, komm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass du auch, egal in welcher Ebene, du brauchst ja auch Leute, um dich auszutauschen mal, um ja das eigene Wissen auch vielleicht zu vergrößern oder vielleicht mal Bestätigung zu oder vielleicht auch mal Kritik zu erfahren. Sagen, Mensch, was hast du da eigentlich gestern für eine Übung gemacht? Hat der, passte gar nicht. So, aber wenn ich gar keinen habe, um mich auszutauschen, wie soll ich dann besser werden?
Also vielleicht ist da nochmal ganz interessant auch zu gucken, was macht dann eigentlich den Sport im Vergleich, ja, wenn man jetzt diesen Gesichtspunkt herausgreift, so interessant und vielleicht auch irgendwie evident in manchen Hinsichten, weil ich glaube, man kann dann, im Sport kann man eben unmittelbar sehen, dass es funktioniert sozusagen. Ne? Also Tuchel oder wer immer die Trainer sind, mit denen man dann so einen Ansatz verbindet, so einen, ja, einen wissenschaftlichen, aber auch irgendwie bescheidenen Blick auf so eine Teamorganisation. Klopp wäre vielleicht auch ein Beispiel. Die gewinnen dann auch. Ne? Also im Sport muss ich das halt sofort beweisen, gewissermaßen. Ne? Und es tut es aber auch. Ne? Das ist ja irgendwie schon interessant zu beobachten, dass sich dann diese Art, Teams zu organisieren, eben doch auch irgendwie als die effektivere zu erweisen scheinen. Ne?
Ja, zumindest aktuell, was man so beobachten kann, da sieht man da schon, dass ich glaube auch, ob es ein Tuchel ist, ob ein Klopp ist oder wer auch immer, auch das sind ja Trainer, die beide kommen, glaube ich, aus Mainz, sind dann einen ähnlichen Werdegang gegangen auch und sind ja auch in gewissen Strukturen aufgewachsen und ich glaube auch, die sind da Teamplayer und haben ein gutes Team um sich herum, was dann Gemeinschaftstrainerteam auftritt. Die beide sind natürlich gewisse Charaktere, die natürlich da an der Front stehen und durch ihre Art und Weise, durch ihren Charakter, natürlich auch durch ihre Expertise, da natürlich vielleicht noch ein bisschen heller strahlen als die anderen nebendran. Aber ich glaube auch, ohne ihr Team drumherum wären sie auch nicht so gut, wie sie dann aktuell dastehen würden.
Erstmal vielen Dank für die Gesprächsbereitschaft und es hat viel Spaß gemacht.
Ich finde es sehr spannend, darüber zu sprechen und auch aus diesem Gespräch, aus dem Austausch hier heute, dieses sich bewusst machen, dass man vielleicht intuitiv einige Sachen hier schon macht, aber dann auch feststellt, Mensch, da gibt es ja auch wirklich wissenschaftliche Belege für oder man kann es auch wissenschaftlich untermauern, ist dann schon spannend auch zu sehen. Also vielen Dank.
Ja, danke meinerseits.
unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.